Deutschlandfunk Kultur Tonart.
In der vergangenen Woche haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur vom Ride the Ride Festival berichtet. Im Berliner Haus der Kulturen der Welt, kurz HKW, wurde laut über alternative Optionen zum bestehenden Copyright nachgedacht und natürlich auch Musik gemacht. Heute soll es um ein Buch gehen, das den Titel 100 Jahre Copyright trägt. Diverse Autorinnen und Autoren versuchen, verschiedene Aspekte und Probleme in Sachen Copyright zu klären. Es geht um Sampling, juristische Fragen, aber auch zum Beispiel die Situation in Afrika oder Jamaika. Mitherausgeberin des Buches ist Lina Brion. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ehrlich gesagt, ich bin ein wenig verzagt, ob der Faktenfülle, die dieses Buch enthält. Mir scheint, die Sache ist kompliziert. Wenn man versuchen wollte, die Tauglichkeit des Copyrights in unserer digitalen Welt zu beschreiben, was lässt sich da aus den Kapiteln in dem Buch herauslesen?
Große Frage. Zum einen lässt sich herauslesen, dass es eine bestimmte Entwicklung dessen gegeben hat, wie man überhaupt mit musikalischen Waren oder mit kreativen Schöpfungen Geschäfte macht. Und das sieht heute ein bisschen anders aus. Das hat sich verschoben. Mit der Digitalisierung, mit dem Internet ging erstmal auch so eine Art Versprechen einher für jedenfalls einige Menschen, die dachten, jetzt haben wir so etwas wie so den freien Austausch von Kultur. Da wurde aber nicht bedacht, dass es immer auch eine Entwicklung hin zur Monopolisierung geben kann. Also sobald du Geschäfte machen kannst mit kulturellen Erzeugnissen, wird sich jemand natürlich auch versuchen, möglichst viel davon heranzuziehen und damit diese Geschäfte zu machen. Das heißt, die Plattformindustrie, wie wir sie heute haben, wurde so nicht vorhergesehen in der Zeit, wo man noch von Free Culture gesprochen hat. Deswegen hat sich auch heute so ein bisschen verschoben, während es vor 10 Jahren noch ganz viel darum ging, um Medienpiraterie, um illegale Downloads, so eine auch Kriminalisierung des Nutzers, der Nutzerinnen, geht es heute noch ein bisschen mehr darum, um eine Machtungleichheit zwischen denjenigen, die sozusagen den Content bereitstellen, den Kreativen, und denjenigen, die darauf aufbauend ihr Geschäftsmodell haben. Die Sache ist nur die, Copyright schützt kreative Werke. In diesen neuen Geschäftsmodellen geht es aber eigentlich gar nicht mehr so viel um diese Werke, sondern die sind eigentlich Rohstoff, um Klicks zu generieren und darüber Daten zu sammeln. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob am Copyright anzusetzen wirklich die richtige Lösung dafür ist oder ob man nicht eher über Datentransparenz sprechen muss zum Beispiel.
Ich dachte immer, das Copyright würde Gutes tun. Also es geht ja schon hunderte von Jahren zurück. Da hatten wir große Schriftsteller, die haben Bücher gemacht, die wurden gedruckt und dann gab es gleich Raubkopierer zum Beispiel, die einfach das genommen haben und dann natürlich händisch kopiert haben. Das geht ja heute alles viel schneller durch digital. Also da haben wir so eine Form von Schädigung des Künstlers, der Künstlerin. Es geht aber noch weiter. In dem Buch wird eine Geschichte erzählt, da geht es um diesen sehr berühmten Song Blurred Lines. Den haben Robin Thicke, Pharrell Williams und Clifford Harris Jr. gemacht. Und die haben wiederum die Rechteinhaber von Marvin Gayes Song Got to Give It Up verklagt, präventiv. Weil es hieß, deren Lied basiere auf einer Idee von Marvin Gaye. Dann kann man sich das anhören und denken, ja, so klingt so ein bisschen so. Aber Experten haben gesagt, nein, das sind zwei unterschiedliche Songs. Außerdem beruft sich Marvin Gaye auf eine Kultur, die ihm auch nicht gehört. Und also es ist wahnsinnig kompliziert. Und die haben letztlich diesen Prozess auch verloren, weil die Rechteinhaber den Erben von Marvin Gaye ebenfalls geklagt haben. Und jetzt gibt es da plötzlich so eine Situation, dass die Kreativen eingeschränkt werden. Also dass sie bestimmte Sachen nicht mehr machen. Ist das häufiger so? Erlebt man das irgendwo?
Das wird gerade häufiger. Also dieser Fall ist tatsächlich deshalb brisant, weil dort zum ersten Mal also ein Gericht beschlossen hat, dass auch ein Sound and Feel, also Klang und ja, so Gefühl sozusagen, eines Songs geschützt sein kann. Das war vorher noch nie der Fall. Denn also das Copyright fing so an, dass eigentlich als schriftliches Schutzrecht, also das, was verschriftlichbar ist, auch in einem Musikstück. Sound ist nicht verschriftlichbar. Aber heutige Popmusik ist immer stärker dadurch bestimmt, wie sie klingt. Weil Melodien sind meistens irgendwie dann doch immer wieder die gleichen und so weiter und so fort. In diesem Fall ist allerdings auch brisant und das zeigt nämlich eine Beitrag in unserem Buch ganz schön, dass es gar nicht so einfach ist, da zu sagen, wo man moralisch auf der richtigen Seite steht. Denn in dem Gerichtsurteil ist auf der einen Seite eben diese Expertenmeinung eingeflossen. Experten heißt hier Musikexperten, die also wirklich auseinandernehmen, worin Musikstücke bestehen, worin sie sich dann also ähneln können oder nicht ähneln. Aber gleichzeitig gab es eine Jury und die hat gesagt, wenn man sich die beiden Stücke anhört, man hört ganz genau, dass sie sich ähneln. Dass also dieser Sound von dem einen, von dem anderen übernommen ist. Und dann hat man eben den Fall, dass das Ganze vor dem Hintergrund einer Geschichte des sozusagen des Diebstahls von Weißen an schwarzer Kultur, die lange Zeit eben nicht diesen Schutz erfahren hat, stattfindet.
Mhm. Wobei das US-amerikanische Recht das eigentlich gar nicht hergibt, dieses Urteil. Also da, der Experte, der in dem Buch geschrieben hat, bei Ihnen sagt, das geht eigentlich gar nicht. Aber es ist so geurteilt worden und das ist ein Erdrutsch sozusagen. Mich erinnerte das daran, dass der Besitzer von Fantasy Records vor einigen Jahren John Fogerty mal verklagte, also den früheren Sänger und Gitarristen von Creedence Clearwater Revival, weil er Songs machte, die so klängen wie die von Creedence Clearwater Revival. Und das dürfe er nicht, weil die Rechte bei ihm eben dem Besitzer von Fantasy Records lägen und so weiter. Das hatte der damals verloren. Das war schon einige Jahre mehr her. Aber da hat sich dann eben offensichtlich was getan.
Ja, dieses Urteil hätte es so vor 10 Jahren wahrscheinlich nicht gegeben.
Mhm. Es gibt wahnsinnig viele interessante Geschichten in diesem Buch. Wie gesagt, eine Fülle von Ideen und Fakten. Es gibt ein Kapitel, das behandelt die Situation in Jamaika, wo es über Jahrzehnte kein Copyright gab, so wie wir es kennen.
Offiziell schon.
Offiziell schon, aber eigentlich gibt es das erst seit wenigen Jahren, dass darauf geachtet wird, dass das vernünftig abgerechnet wird. Das hat aber dazu geführt, dass eine einzigartige Musikkultur entstehen konnte, die eben in permanenter Verletzung der Idee des Copyrights funktioniert. Also dass immer wieder Sachen geklaut werden, übernommen, modifiziert werden. Die hätte es so nicht gegeben, behauptet die Autorin, wenn es so ein funktionierendes Copyright gegeben hätte.
Ja, das stimmt. Also die Rhythm Culture oder auch, also in dem Buch nennt die Autorin auch den Begriff eigentlich die Rhythm-Methode. Das heißt also, dass es eigentlich einen bestimmten, eine Aufnahme eines bestimmten Rhythmus gibt, die immer wieder verwendet wird. Und die Kultur funktioniert auch so, dass das erwünscht ist, dass das gut ist. Und dass bei Auftritten Leute live über diesen Rhythm, über diesen Rhythmus live singen, rappen und so weiter. Ich finde, es gibt da einen sehr interessanten Fall, der ganz gut wieder da illustriert, dass es nicht so einfach ist, zu sagen, wo man sozusagen moralisch auf der richtigen Seite steht. Sister Nancy, die ist im letzten Jahr auch im Haus der Kulturen der Welt aufgetreten, hat im Jahr 82 einen Riesenhit gehabt, der hieß Bam Bam. Sie hat damals aber nur als Studiomusikerin ein bisschen Geld bekommen dafür, dass sie im Studio gesungen hat. Danach hat sie das Stück sozusagen wieder vergessen. Das ist ein Riesenhit geworden, wurde in der Werbung gespielt und so weiter. 2014 wurde sie darauf aufmerksam gemacht, dass sehr viel Geld mit diesem Lied gemacht wird. Und sie hat also dann doch Rechte daran beansprucht und sehr viel Geld dafür bekommen und ist dann nach Jahrzehnten wieder auf die Bühne zurückgekehrt. Da kann man sagen, das ist doch toll. Auf der anderen Seite hätte es diese Art von Musik, die sie gemacht hat, gar nicht gegeben, wenn es in die Jahrzehnte vorher schon eine starke Copyright-Gesetzgebung gegeben hätte. Ja.
Eine von vielen spannenden Geschichten in diesem Buch. Das Buch trägte den Titel einer Veranstaltung im HKW vom vergangenen Jahr. Eine kleine Fortsetzung gab es mit Ride the Ride in der vergangenen Woche. Wir haben auch darüber berichtet. Was ist da noch passiert? Können Sie vielleicht in ganz wenigen Worten sagen, gab es da ein Ergebnis? Hat man nochmal was Neues entdeckt? Auf was ist man vielleicht gestoßen?
Es gab so einen gewissen Konsens in verschiedenen Richtungen. Also es gab verschiedene Juristinnen und aber auch Künstlerinnen, Medienforschende selber, die alle da gesprochen haben und sich darüber Gedanken gemacht haben. Es war klar, auf der einen Seite muss es sozusagen eine Regulierung der Plattformen geben, die aber eher außerhalb vielleicht einer Copyright-Gesetzgebung damit zu tun hat, sondern schon die angesprochenen Datentransparenz und so weiter, Versteuerung und so. Und auf der anderen Seite wurde gesagt, dass eigentlich das starke Copyright gar nicht unbedingt immer den Kreativen selber zugutekommt. Diese Frage der Vergütung, der Verwertung ist auch eine, die man vielleicht teilweise auf einer anderen Ebene regeln müsste. Es wurde viel über Arbeitsrechte für KünstlerInnen gesprochen und aber auch davon, wie diese sich eigentlich mehr selbst organisieren können. Also dass man sozusagen nicht darauf angewiesen ist, schlechte Verträge mit Labels und Verlagen zu haben, sondern mehr Kontrolle selbst in die Hand zu nehmen und dafür neue Modelle zu finden. Das wurde viel besprochen.
100 Jahre Copyright. Darüber haben wir geredet, über dieses Buch im Wesentlichen. Die Bibliothek 100 Jahre Gegenwart, da ist es erschienen. Herausgegeben von Detlef Diedrichsen und Lina Brion, die hier gerade bei uns war. Dankeschön.
Danke auch.
Mattes und Seitz, Berlin ist der Verlag. 391 Seiten kosten als analoge Ausgabe 18 Euro.